Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Der Freitagabend startet direkt mal mit einer Breaking News. Anke van der Weyer ist auch im Studio. Wir mussten gerade lesen, dass Sean Spicer, der Mann, den wir jeden Abend, also fast jeden Abend da in diesem Pressbriefing hinter uns auf dem Fernsehen sehen, der Pressesprecher des Weißen Hauses zurücktritt tatsächlich.
Ich bin relativ überrascht. Also ich war ja gerade auf dem Weg ins Studio und dann sagst du mir, Sean Spicer ist zurückgetreten. Und ich dachte so, hä? Habe ich den ganzen Tag irgendwas krass nicht mitbekommen? Aber es ist jetzt gerade passiert. Und eventuell wird ja jetzt auch noch geklärt, ob jetzt die Crowd bei der Inauguration wirklich die größte ever, ever, ever war.
Period. Ja, das war ja sein Start. Der hatte einige peinliche Auftritte. Wir sprechen mit unserem Korrespondenten so gegen Viertel vor, 10 vor hier in der Redaktionskonferenz in den USA. Außerdem Thema 222 Millionen Euro für einen Menschen. Der Transfermarkt im internationalen Fußball ist völlig verrückt geworden. Über 200 Millionen stehen da im Raum für dem Brasilianer Neymar bei einem Wechsel von Barcelona nach Paris. Wir sprechen gleich mal mit dem Sportdirektor eines Zweitligisten, was sein Verein mit so viel Geld alles anstellen könnte und wie man diesem Irrsinn entgegenwirken kann. Redaktionskonferenz am Freitagabend, mit dabei ist Anke.
Hallo.
Am Mikrofon Ralf Günther, hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Deutsche in türkischen Gefängnissen. Vor mehr als 2 Wochen wurde der Deutsche Peter Steutner von der türkischen Polizei festgenommen. Er hatte als Menschenrechtstrainer einen Workshop in Istanbul begleitet. Noch andere Menschenrechtsaktivisten wurden eingesperrt. Am vergangenen Dienstag hat dann ein Gericht in Istanbul Untersuchungshaft gegen Steutner und 5 weitere seiner Kollegen verhängt, die in der Türkei bis zu 5 Jahre dauern kann. Und dann kam die Reaktion der deutschen Bundesregierung. Vor allem ein verschärfter Reisehinweis für die Türkei. Einer, der die deutsche und die türkische Seite gut kennt, ist mein Kollege Erkan Arikan. Er ist Leiter der türkischen Redaktion des WDR Cosmo. Und ihn haben wir heute nach seiner Einschätzung der Situation gefragt. Erkan, in den vergangenen Monaten hatte die deutsche Bundesregierung genügend Möglichkeiten, eigentlich stärker Position gegenüber der Türkei zu beziehen. Warum macht sie das deiner Meinung nach gerade jetzt erst? Warum macht sie jetzt erst ernst?
Ganz ehrlich, ich denke, dass auch für die Bundesregierung irgendwann mal das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Wir haben es in der Vergangenheit oft genug erlebt, dass sowohl Außenminister Gabriel oder auch die Kanzlerin immer wieder versucht haben, wirklich auf diplomatischem Wege die Wogen zu glätten und auch wieder sich an die Türkei anzunähern. Aber mit der Verhaftung des deutschen Menschenrechtsaktivisten, sage ich jetzt mal, oder mit Peter Steutner, ist nun das sprichwörtliche Fass wirklich zum Überlaufen gebracht worden und deswegen diese harte Reaktion.
Unabhängig jetzt vom Zeitpunkt, sind die Entscheidungen der Bundesregierung ein Schritt in die richtige Richtung?
Sie sind auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich denke aber, dass diese Entscheidung viel zu spät kommt. Wenn wir bedenken, dass die ganze Problematik mit der Türkei, der Zwist mit der Türkei schon im letzten und vorletzten Jahr eigentlich schon begonnen hat, war es eigentlich nur klar, dass das Verhältnis nur noch mehr Schaden zwischen der Bundesrepublik und der Türkei hätte nehmen können. Das heißt, man hätte noch ein viel deutlicheres Signal, ein viel früheres Signal an Ankara geben müssen, damit auch der gute Partner Türkei und der gute Partner Erdogan auch genau weiß, wo es hier lang geht.
Hast du denn schon was aus der Türkei gehört? Wie reagieren Türken in der Türkei darauf, dass Deutschland die Reisehinweise zum Beispiel für ihr Land verschärft hat?
Also die türkischen Medien habe ich jetzt ein bisschen verfolgt und die sind ja nun mal leider zum größten Teil gleichgeschaltet. Die sind natürlich der Ansicht, dass Deutschland wirklich nur mit diesen Maßnahmen Öl ins Feuer gießt. Diese Meinung teilen aber nicht alle in der Türkei. Wenn man bedenkt, was die Hoteliers und Unternehmer an den türkischen Küsten jetzt erwartet. Also die sind wirklich ziemlich sauer auf Erdogan und sehen eigentlich bei ihm eher die Schuld. Denn seine Politik hat auch teilweise dazu geführt, dass der Tourismus in der Türkei nicht nur im letzten Jahr, aber erst recht in diesem Jahr eingebrochen ist. Und dieser Reisehinweis des Auswärtigen Amtes ist ihrer Ansicht nach nur noch ein weiterer Grund, weshalb ja die Zahlen der Touristen sich mit Sicherheit noch weiter reduzieren werden.
Eine Reaktion kam vom türkischen Wirtschaftsminister, der hofft, der deutsch-türkische Zwist werde nur temporär sein. Was glaubst du, wie weit kann der Streit zwischen Deutschland und der Türkei noch eskalieren?
Hoffen ist immer eine gute Sache, aber hier geht es überhaupt nicht darum, was der türkische Wirtschaftsminister, der Tourismusminister, der Außenminister oder Verteidigungsminister denkt. Hier geht es einzig und allein um die Befindlichkeiten von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Er hat im Moment Deutschland und die Kanzlerin, lass es mich etwas salopp formulieren, wirklich auf dem Kicker. Und daran wird sich auch in der nächsten Zukunft nicht viel ändern, befürchte ich. Es sei denn, dass innenpolitischer Druck auf ihn größer wird, aber wir haben es ja gesehen, die Opposition ist im Moment sehr geteilt und auch innerhalb der AKP gibt es niemanden, der gegen Erdogan das Wort erheben würde.
Außerdem, selbst wenn es jetzt mal im Tourismus noch mehr schmerzt, es gibt ja immer noch den Flüchtlingsdeal mit der Türkei, der sehr viel Geld ins Land bringt. Was meinst du, ist durch diese Maßnahmen von deutscher Seite dieser Flüchtlingsdeal irgendwann mal in Gefahr oder wird der eh gar nicht mehr richtig eingehalten oder gar nicht mehr richtig beachtet?
Wir sollten hier vermeiden, wirklich beide Probleme zusammenzufügen. Ich glaube, auf der einen Seite gibt es einen Stress zwischen der Türkei und Deutschland, aber auf der anderen Seite gibt es ein Verhältnis zwischen der Türkei und der Europäischen Union. Und die Türkei wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie jetzt anfangen würde, wieder an dem Flüchtlingsdeal zu rütteln. Das haben wir in der Vergangenheit oft erlebt, dass das Drohgebärden von Erdogan waren. Die Milliarden aus Brüssel sind für Ankara wichtig und daran wird sich auch nichts ändern. Und ich denke, Staatspräsident Erdogan wird nicht sehr viel dafür tun, diesen Flüchtlingsdeal platzen zu lassen.
Soweit die Einschätzung von Erkan Arikan, Leiter der türkischen Redaktion von WDR Cosmo. Seiner Meinung nach ist die Verschärfung des Reisehinweises für die Türkei ein wichtiges Signal nach Ankara und hätte ruhig schon früher kommen können.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Zug- oder Flugpreise mal checken online und danach geht man direkt auf Airbnb oder auf Vimdu, um nach einer Wohnung zu gucken. Gehört heute irgendwie genauso dazu, wie nach Hotels oder auch nach Hostels zu schauen, oder? Seit 2008 gibt's Airbnb. Was eigentlich als Idee für Backpacker gestartet ist, ist mittlerweile ein Riesending, ein Riesengeschäft, immer wieder auch kritisch betrachtet, ob Airbnb auch Einfluss auf den Wohnungsmarkt nimmt. Auf Mallorca wurde diese Woche ein neues Gesetz erlassen, da geht es um Wohnungen in Palma, quasi jetzt verboten, also Airbnb-Wohnungen. Und ein niederländischer Designer hat sich mit den vielen Airbnb-Wohnungen jetzt in einem, Designprojekt auseinandergesetzt. Anke, wie das?
Der hat eine animierte Grafik darüber gemacht, wie sich Airbnb in Großstädten verbreitet. Der Mann, der heißt Cor Dwarshus und auf seiner Website dwarshus.com, also Hus, H-U-I-S, ne, da kann man sich anzeigen lassen, wie schnell sich Airbnb in Amsterdam, Barcelona, Berlin und New York verbreitet, also die Wohnungen, die es da gibt. Mhm. Die Animation, da gibt es auch Sound zu. Und immer wenn wir jetzt so ein Piepen hören, dann kommt eine neue Airbnb-Wohnung. Die startet 2008, die Animation. Da ist erstmal nicht so viel los. Da ploppen dann halt einzelne Wohnungen als weiße Punkte mit den jeweiligen Namen versehen auf. Und wir hören jetzt gerade im Hintergrund schon die typischen Geräusche der Stadt. Und jedes Mal, wenn es eben bliebt, dann kommt eine neue Wohnung dazu. Und wir hören jetzt schon... Ab 2011 ging es plötzlich richtig, richtig ab. Ja, diese Karte, die wird voller und voller. In quasi jeder Straße ploppen mehrfach diese Punkte auf. Und man sieht vor allen Dingen eben auch, dass manche Leute, die bei Airbnb angemeldet sind, 2, 3 oder eben noch mehr Wohnungen auf Airbnb drauf haben. Und wenn man das wirklich mal so animiert vor sich sieht, wenn man den Sound hört und wenn man diese weißen Punkte überall sieht, dann hat das wirklich sowas... von so einer Epidemie, die sich so einmal durch die ganze Stadt frisst.
Ich finde auch, dass es nicht sehr beruhigend klingt. Das wird ja immer mehr.
Ja, das hat fast was von so einem Thriller.
Ja. Woher hat er eigentlich diese ganzen Daten?
Die kommen unter anderem von der Plattform Inside Airbnb. Das ist eine nicht kommerzielle Website. Die sammelt Daten über Airbnb, um zu zeigen, wie Airbnb in Städten genutzt wird. Das sind alles Daten, die man aus den öffentlich zugänglichen Infos auf Airbnb ziehen kann. In Berlin gibt es zum Beispiel über 20.000 Wohnungen bei über 3 Millionen Einwohnern. In Amsterdam sieht das Verhältnis noch ein bisschen krasser aus. Da sind es fast 14.000. Auf aber nur ein bisschen über 800.000 Einwohner.
Komm, ich lasse noch ein bisschen stehen.
Jedes Mal kommt eine neue Wohnung.
Ein niederländischer Designer hat eine interaktive Grafik darüber erstellt, wie sich Airbnb in einigen europäischen Großstädten verbreitet. Sieht fast aus, echt wie eine Epidemie. Eine sehr eindrucksvolle Grafik, wie sich da die kleinen Punkte überall verbreiten, wo eine Wohnung ist.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Das sind unfassbar hohe Ablösesummen, die gezahlt werden und exorbitante Gehälter mittlerweile. Schon seit ein paar Jahren sorgt der Fußballtransfermarkt für immer neue Schlagzeilen. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Der aktuelle Transfersommer, der wird scheinbar noch viel krasser. Bisher wurden schon der teuerste Torhüter aller Zeiten und der teuerste Verteidiger der Welt verpflichtet im Fußball. Beide Spieler kicken nächste Saison in England. Dort scheint die Kohle, trotz der Konkurrenz aus China, die ja auch ordentlich einkaufen, immer noch am lockersten zu sitzen. Wir können ja mal über Zahlen reden. Ja? Die bisher höchste Ablöse hat Manchester United an Juventus Turin hingeblättert. 105 Millionen Dollar für den Franzosen Paul Pogba. Das ist aber jetzt nichts gegen einen neuen Deal, der ansteht oder sich zumindest anbahnt. Paris Saint-Germain will den Brasilianer Neymar vom FC Barcelona verpflichten. Ablösesumme sollen 222 Millionen Euro sein. Das ist unfassbar, das ist totaler Wahnsinn. Und wir sprechen drüber mit Martin Meichelbeck. Er ist Sportdirektor beim Zweitligisten Greuther Fürth. Herr Meichelbeck, wie lange könnte denn ein Zweitligist wie Ihr Verein, also Greuther Fürth, für sagen wir mal 200 Millionen Euro wirtschaften?
Oh, ich sage jetzt mal, da können wir schon relativ viel entwickeln für unseren Verein. Sowohl strukturell, infrastrukturell, personell. Ja, also da können wir schon viel machen. Ja.
Viel heißt auch viel und lange, also über ein paar Jahre wahrscheinlich.
Ja, definitiv, ja. Also wir waren ja vor ein paar Jahren in der Bundesliga. Da hatten wir einen Etat, glaube ich, von 13 Millionen in der Bundesliga, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Und das war dann ganz lustig, wenn wir gegen Bayern München gespielt haben. Dann ist halt Ribéry ist halt ein Spieler, der ist dann eigentlich vom Jahresgehalt so viel Geld wie unsere ganze Mannschaft. Ne? Das war dann schon ganz amüsant.
Christoph Kramer vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, der hat vor kurzem in einem Interview gesagt, kein Mensch ist mehrere Millionen Euro oder Dollar wert. Stimmen Sie ihm zu?
Ja, also ich glaube, dass man natürlich da schon das immer auch ganz klar trennen muss, ne, diese Sachen-Personen-Ebene. Ne. Einerseits ist das mittlerweile das Geschäft halt, auch was heißt mittlerweile, Fußball ist ein unglaubliches, dynamisches Business geworden, wo fast surreale Summen im Raum sind. Und man muss natürlich da ganz klar den Menschen auch so ein bisschen mit seinen Persönlichkeitsmerkmalen davon trennen. Die Summen, die letztendlich durch Marktgesetze sich entwickeln, da auf die Person zu übertragen und dann auch noch die Wertigkeit da rein zu interpretieren, das halte ich für sehr, sehr gefährlich und bedeutet auch für den Spieler einen unglaublichen Druck. Und wie gesagt, es ist dann irgendwann auch surreal, weil ein menschlicher Wert nie anhand von Geld zu beziffern ist.
Aber die Vereine können ja sich nicht einfach zurückziehen und sagen, da machen wir nicht mehr mit. Also Christoph Kramer hat ja auch gesagt, als Verein musst du irgendwann auf diesen Zug aufspringen, sonst hast du irgendwann auch keine Spieler mehr, weil ein anderer mehr bietet. Also
ja, natürlich, man sieht ja, was jetzt in England auch passiert ist, welche unglaublichen Gelder da im Umlauf sind, selbst in der zweiten Liga in England. Internationalisierung ist mittlerweile ein Riesenthema. Der chinesische Markt findet immer mehr Eingang, auch in Deutschland. Und dementsprechend steigert das natürlich auch die Dynamik. Und wenn du als Verein wettbewerbsfähig bleiben willst, selbst in der zweiten Liga, musst du versuchen, diesen Rhythmus natürlich für dich als Verein zu bestimmen, aber sicherlich dann auch zu gucken, dass du da mitgehen kannst. Ja. Ja, weil sonst wirst du scheitern.
Wie denn? Also müssten Sie dann Riesenkredite aufnehmen?
Nein, also natürlich hat jeder Verein immer so seine eigene Philosophie und seine eigenen wirtschaftlichen Voraussetzungen. Nur du musst als Verein sehr, sehr kreativ und sehr, sehr fleißig sein, weil dich sonst einfach andere Vereine überholen. Also das beste Beispiel ist ja auch, dass wir sehen, dass viele Traditionsvereine mittlerweile schon im Hintertreffen ein bisschen sind und finanzkräftige eher neuere Vereine, die auch überholt haben, nehmen wir jetzt mal Leipzig oder Hoffenheim, halt auch exemplarisch, die eine außergewöhnlich gute Arbeit machen. Aber man sieht dann halt auch, welche Möglichkeiten dann auch finanzstarke Vereine auch haben.
Diese Entwicklung der Transfermarkt generell, wenn wir uns die vergangenen Jahre angucken, jedes Jahr mehr, ist das bei Ihnen auch spürbar? Also wenn Sie auf die Transferausgaben der letzten 3-4 Jahre schauen, wie sich das entwickelt hat?
Also bei uns ist, wir haben ja ein eigenes Ausbildungsmodell auch für uns und das heißt natürlich, dass wir, um wettbewerbsfähig zu bleiben, immer Transfererlöse auch erzielen müssen, damit unser Verein zweitligafähig auch bleibt. Ja, das ist einfach so, weil wir über Marketing und über Zuschauereinnahmen diese Gelder einfach nicht so generieren können. Die Transfergeschäfte, die wir da immer tätigen, die sind sehr unterschiedlich. Aber wir merken schon auch, dass die Herausforderungen für uns in diesem Markt immer komplizierter werden. Okay. Weil einfach immer mehr Leute auch in diesem Markt beteiligt sind. Also vor vielen Jahren, da gab es halt einen Spieler und einen Berater. Und heutzutage gibt es halt einen Spieler und ein ganzes Konsortium an Menschen, die an diesem Kuchen auch beteiligt sein wollen. Und das macht natürlich viele, viele Dinge auch komplizierter. Und der Markt ist an sich sehr umkämpft. Wir merken es sehr speziell im Jugendbereich, wo wir immer größere Probleme auch haben, gute Talente für uns auch zu gewinnen, obwohl wir eigentlich ein Prototyp-Ausbildungsverein sind. Aber wir haben halt auch andere Vereine hier in der Gegend, die da viel aggressiver auch werben und da auch schon junge Spieler auch dementsprechend mit Geld ködern, wo wir teilweise nicht mithalten können.
Krass, also Sie stecken da mittendrin in all diesem Wahnsinn und irgendwie sind sich viele einig, da muss sich was ändern. Was kann sich denn da noch ändern? Haben Sie eine Idee, eine Lösung?
Ich glaube, dass diese Dynamik erstmal weitergeht. Man muss dann halt schon auch schauen, dass man halt immer diesen Menschen nicht verliert, weil der gerade Fan oder Sponsoren, da geht es sehr viel um Emotionen, da geht es um Authentizität, da geht es um Identifikation. Also die Fans wollen sich mit irgendwas identifizieren und Emotionen sind ja der entscheidende Faktor auch im Fußball. Deswegen kommen ja die Menschen auch in Start und man muss natürlich schon auch schauen, dass diese Schraube irgendwann nicht überdreht wird. Aber das sind, denke ich, alle gefragt. Das geht sicherlich dann auch bis zur UEFA und FIFA hoch.
Der Transfersommer 2017 mit Ablösesummen von über 200 Millionen Euro. Fußball wird immer wahnsinniger. Den Trend aufhalten können nur alle gemeinsam. Die Verbände, Vereine und auch Fans, sagt Greuther Fürth Sportdirektor Martin Meichelbeck.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Gestern haben wir hier in der Redaktionskonferenz bei Deutschlandfunk Nova schon darüber berichtet, die Leiche des berühmten spanischen Malers Salvador Dalí wurde exhumiert. Jetzt ist sein Sarg geöffnet und, Anke van der Weyer, es war alles etwas spooky und kurios.
Als der Sarg geöffnet wurde, da hat sich gezeigt, dieser berühmte Schnurrbart, den Salvador Dalí immer getragen hat, der steht immer noch wie eine Eins.
Unfassbar.
Fast 30 Jahre nach der Einbalsamierung, nach der Einbalsamierung, standen die beiden Enden wirklich noch auf 10.10 Uhr, genauso wie Dalí es zu Lebzeiten getragen hat und wie er sich das eben auch für seine Einbalsamierung gewünscht hatte. Das hat jetzt die Dalí-Stiftung im spanischen Figueras mitgeteilt. Insgesamt ist der Leichnam von Salvador Dalí laut der Bürgermeisterin von Figueras auch wirklich in einem guten Zustand. Die Bürgermeisterin hat nämlich gesagt, Zitat, er ist gut konserviert, ja? Da sage ich doch, da gratulieren wir mal.
Ja, Thumbs up. Weil DNA-Proben für einen Vaterschaftstest entnommen wurden, hat man den Sarg des berühmten Malers Salvador Dalí aufgemacht. Und siehe da, auch 30 Jahre nach seinem Tod sitzt dieser berühmte Schnurrbart noch perfekt. Die ganze Story um die Exhumierung von Salvador Dalí hört ihr bei uns im Netz, deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Bei uns war es fast schon sowas wie ein Ritual der vergangenen Monate. Zwischen 19 und 20 Uhr, da gab es meist das Pressbriefing des Weißen Hauses mit und deswegen haben wir das gerne geschaut. Superstar Sean Spicer. Wirklich nicht der perfekte Pressesprecher. Ja, oft sehr stammelnde Texte, die er da vorgelesen hat. Also zumindest hat er stammelnd vorgelesen, hat sich in Aussagen verstrickt, hat sich mit Medienvertretern angelegt, richtig gestritten zum Teil. Sean Spicer tritt wohl zurück. Period. Naja, zumindest berichten darüber unter anderem die New York Times und NBC. Vor einer Stunde noch hat er The Weekly Address des Präsidenten auf Twitter gepostet. Also was ist da los? Fragen wir nach bei unserem Deutschlandfunk Nova-Korrespondenten in Washington, Jan Bösche. Ist das jetzt schon bestätigt, dass Sean Spicer zurücktritt?
Also offiziell bestätigt ist es immer noch nicht, aber wenn man sich die Breite der Medien anguckt, die darüber berichten mit verschiedenen Quellen, wenn man sich auch die Aufruhr anguckt, die im Weißen Haus gerade stattfindet im Pressebriefingraum, kann man wirklich davon ausgehen, dass John Spicer wirklich das Handtuch geworfen hat, ja.
Was könnte der Grund für seinen Abgang sein? Was glaubst du?
Naja, es hat ja schon ein bisschen länger gekriselt zwischen dem Präsidenten und seinem Pressesprecher. Das werdet ihr gesehen haben, wenn ihr wirklich immer abends den Fernseher angeschaltet habt, dass eben halt John Spicer doch nicht mehr zu sehen war, weil seine Stellvertreterin die Briefings gemacht hat oder die Briefings sogar komplett ohne Kamera waren und man nur noch zuhören konnte und nicht mehr zuschauen konnte. Der Präsident war zunehmend unzufrieden mit seinem Sprecher. Andererseits war aber auch die Kommunikationsabteilung ein bisschen unzufrieden mit dem Präsidenten, weil der twittert ja, was das Zeug hält. Und Bündnis lässt sich da schwer nur regieren und einer Strategie unterordnen. Und offenbar, was jetzt wirklich der Auslöser für den Rücktritt war, dass Donald Trump einen neuen Kommunikationsdirektor benannt hat, einen alten Weggefährten aus New York, einen Wall Street Banker. Und da gab es offenbar im West Wing im Weißen Haus große Vorbehalte dagegen. Und John Spicer hat offenbar gesagt, ich mache das nicht mit, ich trete zurück.
Okay, du hast sie gerade schon angesprochen. Die Stellvertreterin Sarah Huckabee Sanders hatte den ein oder anderen Auftritt. Jetzt dieser Kommunikationsexperte, wer wird denn jetzt Nachfolger, Nachfolgerin?
Ja, das ist die gute Frage. Es kommt mit dem Kommunikationsexperten Scaramucci. Der füllt jetzt einen Posten, der vakant war in den vergangenen Wochen. Es hat schon mal einen Kommunikationsdirektor gegeben, der war aber im Mai wieder zurückgetreten. Und seitdem hat Jean Spicer das irgendwie auch noch miterledigt, obwohl eigentlich allen klar war, dass das zwei Leute machen müssen. Also der eine, der sich um die tägliche Pressearbeit kümmert und der andere, der sich dann um die große Kommunikationsstrategie des Weißen Hauses kümmert. Der Neue soll sich um die Strategie kümmern. Nun braucht es einen neuen Sprecher. Aber da geben wir dem Weißen Haus jetzt noch mal ein bisschen. Jetzt erstmal musste einer offiziell zurücktreten und dann können wir gucken, wer der Nächste sein wird.
Okay. Schade eigentlich. Melissa McCarthy hat ihn unfassbar fantastisch verkörpert in Saturday Night Live, Sean Spicer. Und jetzt tritt er zurück, der Pressesprecher des Weißen Hauses. Dankeschön nach Washington für die schnellen Informationen heute am Freitagabend.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Erst heute hat Audi weltweit 850.000 Autos in die Werkstätten zurückgerufen. Ja, das ist eine Schlagzeile, die nicht mehr so überrascht. Seit dem Dieselskandal, da steht es schon nicht so wirklich gut um die deutsche Automobilindustrie. Und jetzt berichtet Spiegel Online von Absprachen zwischen Volkswagen, Porsche, Audi, Mercedes und BMW, die den Wettbewerb quasi außer Kraft setzen. Ja, Volkswagen und Daimler sollen selbst die Wettbewerbsbehörde von diesen Absprachen auch unterrichtet haben. Was ist da eigentlich los? Wir sprechen mit unserem Automobilexperten Gerhard Schröder. Gerhard, welche Absprachen soll es da gegeben haben?
Ja, so ganz genau wissen wir das auch noch nicht. Der Spiegel berichtet, dass es quasi ein geheimes Kartell gegeben hat. Die Namen haben sie genannt. Die führenden Autohersteller in Deutschland, VW, Mercedes, Audi, BMW, Porsche, die sollen sich seit über 20 Jahren in Arbeitsgruppen abgesprochen haben, zum Beispiel über Kosten, über Zulieferer und, besonders heikel, über die Abgasreinigung. Also wie kann man die möglichst effizient machen? Wie kann man die möglicherweise auch manipulieren? Das ist ja das Thema, mit dem wir uns jetzt seit über 2 Jahren rumschlagen. Und deshalb ist das Ganze auch so heikel.
Das heißt, Sie haben sich da möglicherweise sogar Tricks verraten, wie man da manipulieren könnte?
Also es soll zumindest Arbeitsgruppen gegeben haben, 60 an der Zahl, in denen 200 Mitarbeiter der führenden Konzerne mitgearbeitet haben. Ich habe da auch mit Autoexperten gesprochen, die sagen, ja, das ist durchaus möglich. Solche Gespräche gibt es immer wieder. Und wenn man dann über eines der zentralen Themen spricht, mit denen die Autoindustrie zu tun hatte, nämlich wie halten wir die Grenzwerte ein, dann kann man sagen, sicherlich annehmen, dass darüber nicht geschwiegen wurde. Und wenn man sich anschaut, fast alle Hersteller sind betroffen von dem Abgasskandal. Alle haben in irgendeiner Form getrickst und getäuscht. Jetzt weiß man, dass das möglicherweise kein Zufall ist, dass das nicht nur ein VW-Problem ist, sondern alle betrifft, möglicherweise, weil sie da gemeinsam geplant und dann auch gemeinsam umgesetzt haben.
Abseits des Abgasskandals ist ja so eine Absprache generell nicht so doll. Das Bundeskartellamt findet das natürlich jetzt extrem spannend, wenn systematisch der Wettbewerb umgangen wird. Aber warum eigentlich sind die Autobauer am Ende doch zu stark vernetzt und mögen keine Konkurrenten sein hier bei uns in Deutschland?
Naja, es ist natürlich immer verlockend, sich vielleicht untereinander abzusprechen, welchen Preis nimmst du denn, wie viel zahlst du deinen Zulieferern. Da kann man natürlich die Margen etwas erhöhen, wenn man sich gegenseitig nicht ganz so harte Konkurrenz liefert. Vielleicht hier ein Beispiel aus der Praxis. Die Lkw-Hersteller, auch da sind VW dabei, Mercedes, Volvo. Die fünf führenden Lkw-Hersteller sind vor einem Jahr verurteilt worden von der EU-Kommission, weil sie 15 Jahre lang Preisabsprachen getroffen haben. Das ist nicht erlaubt, weil andere darunter leiden, aber offenbar durchaus gängige Praxis.
Wir haben ja generell seit ein paar Monaten, wenn nicht jetzt sogar schon seit einem Jahr oder anderthalb, den Eindruck, dass es nicht so gut um die deutsche Autowirtschaft bestellt ist. Dieselskandal auf der einen Seite, bei den Elektroautos fahren andere davon nicht in Deutschland, werden die hergestellt. Warum kommt es jetzt zu dieser Selbstanzeige oder wie der Spiegel schreibt, eine Art Selbstanzeige von zweien dieser Hersteller?
Ja, das ist vermutlich eine Strategie, um sich selbst zu schützen. Vor einem Jahr gab es Durchsuchungen des Bundeskartellamtes, eigentlich weil die einer Absprache Vermutung in der Stahlindustrie auf der Spur waren, aber da sind die im Prinzip durch Zufall auf die Spur der Autohersteller gekommen. Es kam dann zu Razzien, zu Betriebsdurchsuchungen. Im Anschluss ist das VW und auch Daimler, wenn wir dem Spiegel glauben dürfen, offenbar so heiß geworden, dass sie gesagt haben, wir müssen hier eine Selbstanzeige zu machen, um später nicht selber ins Visier noch zu geraten, dass wir etwas verschleiert, verzögert haben. Also deshalb offenbar, berichtet der Spiegel, eine Selbstanzeige beim Kartellamt mit dem Hinweis, dass man möglicherweise sich kartellwidrig verhalten habe. Das Bundeskartellamt sagt selber nichts dazu. Das ist ein laufendes Verfahren, nur eins, nämlich, dass es diese Durchsuchung gegeben habe. Aber das ist alles von den Behörden. Und natürlich auch die Hersteller zurzeit kein Kommentar.
Deutschlandfunk Nova, Automobilexperte Gerhard Schröder über die Absprachen in der Autoindustrie. Volkswagen, Porsche, Audi, Mercedes und BMW, die sollen bei manchen Themen gemeinsame Richtungen eingeschlagen haben.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Früher war es ja die gefälschte Rolex aus Thailand oder das Adidas-Shirt mit 4 Streifen statt 3 aus der Türkei. Diese Woche die Meldung aus Brüssel. In der EU sind im Jahr 2016 insgesamt 41 Millionen gefälschte Produkte vom Zoll beschlagnahmt worden. Gesamtwert 670 Millionen Euro. Die Fakes sind heutzutage nicht mehr unbedingt Klamotten oder Schmuck oder Parfums, sondern überwiegend Zigaretten und Spielzeug. Und eine große Rolle spielen auch Medikamente oder Elektroartikel und Ersatzteile fürs Auto. Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat dazu recherchiert und einen Mann gefunden, den die Fälschungen richtig auf die Palme bringen.
Plagiate müssen vernichtet werden. Die sind beschlagnahmt und der Richter hat gesagt, okay, zur Vernichtung freigegeben und da liegen sie jetzt. Und jetzt kommt die Straßenwalze und macht sie platt.
Rido Busse hat eine klare Meinung, wenn es um Fake-Produkte geht. Er ist Professor für Design an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und er hat einen Negativpreis für besonders gut gefälschte Produkte ausgelobt, den Plagiarius. Vor ein paar Jahren hat er dann noch in Solingen ein Museum gebaut, in dem die bisherigen Preisträger und einige andere Plagiate ausgestellt sind. Und da sind alle möglichen Sachen dabei, sagt die Sprecherin Christine Lacroix.
Das fängt an bei Haushaltsartikeln, geht über Kinderspielzeug bis hin zu wirklich technischen Produkten. Wir haben beispielsweise Felgen, die nachgemacht werden, aber auch Motorsägen, Luxusartikel wie Parfums, Kosmetika, Medikamente. Also es gibt nichts, was nicht nachgemacht wird.
Viele Fälschungen sind so mies, dass sie sogar ein Laie erkennen kann. Bei den Kopfhörern ist dann das Plastik viel zu dünn und bei den angeblichen Markenturnschuhen lösen sich die Streifen, wenn man ein bisschen dran zieht. Jetzt gibt es aber auch Produkte, bei denen der Fake kaum zu erkennen ist. Zum Beispiel gefälschte Handys.
Das wird meistens dann erst bei der Anwendung sichtbar, dass vielleicht bestimmte Programme nicht laufen oder dass das Display dann vielleicht doch etwas schwächer ist oder dass vielleicht auch gerade beim Zubehör oder so, wenn ich jetzt Ladekabel oder ähnliche habe, dass die viel länger brauchen, bis das Produkt wieder geladen ist. Das sind meistens dann Kleinigkeiten, anhand derer man es erkennt.
Die meisten Fake-Produkte, sagt der Zoll, kommen aus China. Mehr als 80% dessen, was am Hafen oder Flughafen beschlagnahmt wird, stammt aus Fernost. Viele der Fälschungen sind aber Auftragsfälschungen. Das heißt, ein europäischer Händler kommt in China an, sagt, ich habe hier ein Produkt, bau mir das mal bitte nach, für ein Zehntel des Preises.
Häufig funktioniert das auch über das sogenannte Reverse Engineering, dass man einfach ein Produkt mal nimmt, auseinanderbaut und dann wieder zusammenbaut, um zu schauen, wie es auch funktioniert. Und die haben also verschiedenste Möglichkeiten, sich das anzuschauen und dann entsprechend eben auch je nach Ziel, das verfolgt wird, mit minderer oder höherer Qualität nachzubauen.
Wer jetzt so ein Fake-Produkt gekauft hat, der hat nicht nur eine Menge Geld für etwas ausgegeben, das nicht das Original ist. Unter Umständen wird das Leben mit dieser Fälschung auch noch gefährlich.
Wir hatten schon nachgemachte Felgen, die sahen wirklich 100% identisch aus mit dem Originalprodukt. Die wurden dann auf einer Messe beschlagnahmt vom Zoll und vom TÜV Nord getestet. Und im Belastungstest haben diese Felgen tatsächlich Risse aufgewiesen und sind sehr schnell auseinandergebrochen.
So, jetzt stellt sich aber die Frage, wo ist denn die Gefahr, an solche Plagiate zu geraten, am größten?
Also wenn Sie in ein Fachgeschäft gehen und sich ein neues Handy kaufen, ist die Gefahr sehr klein.
Sagt Professor Friedrich Schneider. Er ist Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Linz in Österreich und beschäftigt sich hauptsächlich mit Schattenwirtschaft, Steuerhinterziehung und organisierter Kriminalität. Und gefälschte Handys beim Fachhändler?
Das mag es geben, aber wenn Sie das gefälschte Produkt erwerben und das gefälschte Produkt ist schadhaft und Sie gehen wieder hin und sagen ihm das innerhalb der Garantiefrist, wird er ihn meistens um Aufsehen und um viel Ärger und Klagen zu vermeiden, das anstandslos umtauschen.
Noch schlimmer wird es für einen Fachhändler allerdings, wenn ich das Gerät woanders hinbringe und dort wird festgestellt, das Ding ist ein Fake.
Dann ist der Händler dran und das wird sehr unangenehm und sehr teuer für ihn. Daher ist der Anreiz für einen Händler, so etwas zu machen, der offizielle Produktevertrag nicht so hoch, denn der verliert auch sofort die Lizenz für die Markenhandys, die weiter zu verkaufen.
Er muss also seinen Großhändler, wo er die Ware bezogen hat, gut kennen und damit sicherstellen, dass er nur Originalware bekommt. Wer jetzt aber ein besonders günstiges Schnäppchen im Netz schießt oder ohne Rechnung auf dem Flohmarkt einkauft, der könnte unter Umständen reinfallen. Und wenn dir sowas passiert, dann gehst du am besten zu Rido Busse, schmeißt das Ding auf die Straße zu den anderen Plagiaten.
Jetzt kommt die Straßenwalze und macht sie platt.
Hätte er mit meiner Uhr auch machen können, mit dieser Rolex, die ich mir mal gekauft habe. Wirklich, da war ich aber noch sehr jung. Das ist, glaube ich, verjährt, falls es eine Straftat ist.
Und die gibt es auch bestimmt nicht mehr, ne?
Nein, oder nein, hast die du so ist total aus Sentimentalität? Zerfallen. Die war total schlecht.
Dann ist es jetzt eh durch.
Hast du mal was Gefälschtes gekauft?
Nee, also zumindest nicht bewusst. Nicht irgendwie, nee.
Sehr vorbildlich.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Elon Musk ist ein Mann, der viel Energie hat, dem, wenn ihm langweilig wird, sofort ein neues Projekt einfällt. Der sagt, geht nicht, gibt's nicht, wir machen weiter. Mit seinem Unternehmen Tesla will er die Automobilbranche revolutionieren und die Batteriebranche und die Solarbranche direkt mit. Und mit dem Unternehmen SpaceX sollen Menschen in den Weltraum befördert werden und Raketen sollen nicht nur starten, sondern auch landen, also mehrfach verwendet werden. Und das klappt tatsächlich. Und jetzt steht das nächste Ding in den Startlöchern, eine Mischung aus Zug und Katapult. Hyperloop heißt das Ganze. Haben wir schon drüber berichtet hier in Deutschlandfunk Nova. Anke, jetzt bring es mal auf den neuesten Stand, worum es da genau geht.
Elon Musk, der will einen Tunnel bauen und zwar zwischen New York zentral und dem Zentrum von Washington. Und in diesen Tunnel kommt dann Hyperloop rein. Das ist irgendwie so ein bisschen ein Zug, aber jetzt keiner im klassischen Sinne. Das sieht eher aus wie so eine Kapsel, in die man sich dann reinsetzen kann und damit erreicht man wirklich eine sehr, sehr krasse Geschwindigkeit. Ich finde, es ist so ein bisschen wie Rohrpost für Menschen, ne? Also man wird da so von A nach B geschossen und damit wird Elon Musk oder will er die Reisezeit zwischen New York und Washington auf 29 Minuten verkürzen. Und bislang braucht die schnellste Zugverbindung zwischen New York und Washington 3 Stunden, ne? Also von 3 Stunden auf 29 Minuten. Und jetzt hat Elon Musk auf Twitter verkündet, ich habe die mündliche Bestätigung für die Zugverbindung. Er hat weiter, er hat jetzt nicht geschrieben, welche Behörde und er hat auch nicht geschrieben, welcher Mitarbeiter jetzt genau diese mündliche Bestätigung ausgesprochen hat. Später hat er dann auch noch einen Tweet hinterhergeschickt und gesagt, dass, Zitat, immer noch einiges an Arbeit zu tun sei, um eine formale Genehmigung zu bekommen. Und dieses ganze Ding, das könnte bei der Dimension vom Hyperloop ja so ein paar Jahre dauern.
Naja, er hat ja aber auch Zeit, das Ding zu bauen. Er hat jetzt erstmal eine mündliche Zusage, hat er bei Twitter gesagt, braucht noch die formelle Zusage. Und dann geht's vielleicht irgendwann los mit dem Hyperloop.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Nur noch schnell in den Supermarkt, da kann Hund oder Kind doch eben im Auto bleiben. Bei Sommersonne keine gute Idee. Schon innerhalb von einer Viertelstunde wird es im Auto sehr heiß und es droht ein Hitzschlag. Und eine halbe Stunde im geparkten Auto kann lebensgefährlich werden. Darauf weisen Tiermediziner der Veterinärmedizinischen Uni in Wien hin. Sie haben ein Rechenmodell entwickelt. Damit können sie relativ verlässlich vorhersagen, wie die Temperatur im geparkten Auto ansteigt, wenn sie die Sonneneinstrahlung, die Außentemperatur und die Stärke des Windes kennen. Ihr Fazit? Sonnenstrahlung erhitzt im Auto die Oberflächen schnell auf bis zu 60 Grad. Die Wärme strahlt ab ins Wageninnere und kann nicht raus. Daran ändern offenbar auch getönte Scheiben oder ein offener Fensterschlitz wenig. Mit ihren Erkenntnissen wollen die Forscher eine App entwickeln, die auf Wetterdaten zurückgreift und dann vorhersagt, wie schnell es im Auto zu warm wird. In den USA sterben im Schnitt pro Jahr 37 Kinder an einem Hitzschlag, den sie in einem Auto bekommen haben. Für Europa gibt es laut den Forschern keine verlässliche Statistik. Bei Robotern denken die meisten von uns wahrscheinlich als erstes an Konstrukte aus Metall, auf Rollen oder Füßen. Es gibt aber auch sogenannte weiche Roboter. Die sehen ganz anders aus, denn sie sind biegsam und beweglich. Wissenschaftler aus den USA haben einen weichen Roboter entwickelt, der auch noch wächst. Und zwar hat er wie eine Pflanze kleine Äste, deren Spitzen sich nach und nach verlängern. So kann der Roboter beispielsweise durch schmale Schlitze oder klebrige Löcher kriechen. Einzusetzen wäre er beispielsweise in der Medizin, wo er verschlossene Blutgefäße öffnen könnte, oder auch in einer größeren Version in unwegsamen Katastrophengebieten. Der Roboter funktioniert nach dem Prinzip der Partytröte. Im Inneren eines Kunststoffarms entsteht Druck und die Außenhaut dehnt sich aus, aber nur an der Spitze, die sich dadurch quasi entrollt. Jetzt müssen die Forscher unter anderem noch herausfinden, welche Materialien für welche Aufgaben am besten geeignet sind. Ein Schnurrbart fein nach oben gezwirbelt, das war zu Lebzeiten das Markenzeichen des spanischen Malers Salvador Dalí. Und auch 28 Jahre nach seinem Tod steht der Schnurrbart noch wie eine Eins, oder wie Dalí gesagt hätte, auf 10.10 Uhr. Dalís Körper war nach seinem Tod 1989 einbalsamiert worden. Jetzt ist er offenbar mumifiziert. Das haben Gerichtsmediziner festgestellt, als sie den Sarg des Künstlers geöffnet haben. Das passierte auf Anordnung der spanischen Justiz. Dabei ging es den Gerichtsmedizinern nicht um den Bart, sondern um DNA-Proben. Mit denen soll geklärt werden, ob eine 61-jährige Spanierin zu Recht behauptet, die Tochter des surrealistischen Malers zu sein. Würde das stimmen, wären vermutlich auch die Folgen leicht surreal. Der Frau würde dann ein Pflichterbteil in Millionenhöhe zustehen.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist Freitag. Hier ist Deutschlandfunk Nova am fast Wochenendtag. Das heißt aber auch, dass es einiges an neuer Musik gibt. Wenn ihr noch einen Soundtrack fürs Wochenende braucht, kommt ja immer am Ende der Woche dann raus. Anke van der Weyer aus unserer Redaktion. Du hättest da ein paar Tipps. Was sollen wir uns reinziehen?
Hip-Hop-Fans, die sollten sich auf jeden Fall die neue Single von Zugezogen Maskulin reinziehen. Die Rapper Tiësto und Grimm 104, die sind mit ihrer neuen Single Was für eine Zeit zurück, und die sind typisch für Zugezogen Maskulin wütend, ja, hört man ja auch schon. Es wird auf zynischste Art mal wieder mit alles und jedem abgerechnet. Grimm und Tiësto, die fragen sich unter anderem, ob unsere Eltern 1989 wirklich für Craftbeer und Internetzerstreuung auf die Straße gegangen sind. Und diese neue Single Was für eine Zeit, die ist gleichzeitig auch die Ankündigung zum neuen Album von Zugezogen Maskulin. Alle gegen alle wird es heißen. Das kommt im Oktober.
Schon mal was zum Kopfnicken, aber wenn jetzt Deutschrap nicht so mein Ding wäre, was gibt's noch?
Dann kann man noch mehr Kopfnicken mit US-Rap von Tyler, the Creator.
Langsamerer Kopfnicker.
Ja, Tyler, the Creator, der hat ein neues Mixtape gedroppt, Flower Boy heißt das, und auf dem klingt er für seine Verhältnisse wirklich sehr laid back, es wird jazzig, es wird sehr wenig nur überdreht, und ja, für Freunde von Jazz-Samples eine sehr gute Wahl fürs Wochenende. Wer jetzt eher Bock auf Popmusik hat, der könnte mal das neue Album von Dan Crawlers checken. Dan Crowles neues Album Emerging Adulthood, das ist heute rausgekommen, und Dan Crowle ist ein englischer Singer-Songwriter, und ich finde super, dass der sich wirklich nicht zu schade dafür ist, einfach mal Popmusik zu machen. Ne? Da ist jetzt irgendwie nichts um die Ecke geschwurbeltes, sondern es ist irgendwie so der perfekte Soundtrack für alle Sachen, die am Wochenende Spaß machen. Im Freibad sein, im Park sitzen, auf der Mauer Bier trinken und knutschen, keine Ahnung, alles.
Gibt es denn Sachen, an denen man auf gar keinen Fall vorbeikommt in Sachen Musik dieses Wochenende?
Da wären Wander auf jeden Fall so eine Sache. Die haben heute einen neuen Song rausgehauen, der heißt 0043, und Wander, eine Band aus Österreich, die sind eher so mit Songs bekannt geworden. Da wusste man jetzt nicht so wirklich, kann ich das jetzt noch gut finden oder sitze ich schon am Ballermann? Ja, auf der neuen Single 0043, da werden sie relativ melancholisch, sehr ungewohnt, aber irgendwie auch ganz angenehm. Und wenn wir bei Melancholie sind, dann kommen wir dieses Wochenende an einer Frau auf gar keinen Fall vorbei. Schöner Sterben mit Lana Del Rey.
Ja, Stimme erkannt sofort.
Seit heute gibt es ihr neues Album, das heißt Lust for Life. Und Lana Del Rey, die hat sich wirklich immer so als die traurigste Frau in der Popmusik inszeniert. Auf ihrem neuen Album, da schimmert dieses Leidende immer noch durch, aber insgesamt gibt es auf Lust for Life auch wirklich leichtere Momente. Es gibt auch Rapper auf der Platte, A$AP Rocky zum Beispiel. Und Lana Del Rey hat sich diese Woche nicht nur mit Musik, sondern auch noch mit Politik ins Gespräch gebracht.
Lana Del Rey, wie das?
Zu den Bühnenshows von Lana Del Rey, ne, da hat auch immer so eine ganze Kassette von Amerika-Symbolen gehört. Ne? Da gab es Videos mit US-Flaggen und so. Und diese ganzen US-Symbole, die hat Lana Del Rey jetzt aus ihren Bühnenshows entfernt. Sie findet es nämlich unangebracht, im Ausland mit US-Flagge aufzutreten. Grund dafür ist auch die Politik von US-Präsident Donald Trump. Diese Politik, die möchte Lana Del Rey auf gar keinen Fall unterstützen. Auch nicht indirekt mit Symbolen wie eben diesen Flaggen.
Es gibt ganz viel neue Musik fürs Wochenende. Zugezogen Maskulin, Tyler the Creator, Dan Kroll, Wanda mit 0043. Ich habe kurz nachgedacht, das ist die Landesvorwahl von Österreich. Ne?
Ach, ich hatte gedacht, es wäre vielleicht 0.43 Uhr und sie wären gerade vom Saufen nach Hause gekommen oder so.
Bei Wanda ist alles möglich, vor allen Dingen, wenn es ums Saufen geht.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das zweite Spiel steht an bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Gegner sind die Italienerinnen. Nach dem 0:0 im ersten Spiel, da steht die deutsche Nationalmannschaft jetzt schon so ein wenig unter Zugzwang. Unser Mann vor Ort heute ist Thorsten Iffland. Thorsten, gibt's Veränderungen zum Auftaktspiel? Also wenn du dir die Mannschaftsausstellung anguckst.
Ja, viel mehr als wir erdacht haben. Das sind insgesamt 4 neue Spielerinnen, die die Bundestrainerin hier heute bringt in die Partie. Das sind die beiden Außenverteidigerinnen, die neu sind. Leonie Meyer vom FC Bayern und Isabel Kerschowski vom VfL Wolfsburg, die also neu in der Viererabwehrkette. Auch im Mittelfeld gibt es eine Veränderung. Da kommt Linda Dallmann zu ihrem ersten EM-Einsatz. Die Essenerin für Lina Magull vom SC Freiburg. Sie ist so ein bisschen die quirligere Spielerin von beiden. Das könnte helfen gegen die Italienerin. Und ganz vorne, das war der Wechsel, den alle erwartet haben. Die Islaka, die Torschützenkönigin in der Bundesliga in der vergangenen Saison, die stürmt für die verletzte Svenja Huth. Das haben alle so erwartet und die soll nun möglich für das erste EM-Tor der deutschen Frauen sorgen.
Die Italienerinnen, die gelten als Außenseiter. Könnte das heute Abend trotzdem gefährlich werden für die Deutschen?
Ja, ich glaube schon. Also das wird auf jeden Fall keine einfache Aufgabe, weil die Italienerinnen so ein bisschen wie die Männer ziemlich fies unterwegs sind. Das ist ein unangenehmes Spiel. Die könnten mal an den Haaren ziehen, sich mal in einem unbeobachteten Moment irgendwie auf die Füße stellen, wenn die Schiedsrichterin nicht hinschaut. Also das wird unangenehm. Die provozieren viel, die diskutieren viel mit den Schiedsrichtern. Alles, um irgendwie den Rhythmus der deutschen Mannschaft zu brechen. Und darauf dürften sie sich überhaupt nicht einlassen. Denn, und da sind sich auch alle Experten einig, das deutsche Team ist technisch deutlich überlegen, ist der Favorit in diesem Spiel. Aber es wird schon ein Abnutzungskampf geben. Also da wird wirklich ein Hauen und Stechen erwartet. Keine klare Sache für die deutsche Mannschaft, aber am Ende sollte sich die Qualität durchsetzen.
Rechne uns mal vor, Deutschland in der Gruppe B, wenn die Damen heute Abend gewinnen, sind sie dann schon weiter nach dem 0:0, nach dem ersten Spiel?
Nee, das sieht nicht danach aus. Also gerade läuft ja noch ein Spiel. Die Schwedinnen führen gegen Russland. Das dürfte jetzt jeden Augenblick vorbei sein. Aber wir müssen dann noch warten, in welcher Konstellation Deutschland auch weiterkommt, ob als Gruppenerster oder als Gruppenzweiter. Fakt ist, Deutschland sollte auf jeden Fall gewinnen, um auch diese Rechenspiele eben zu verhindern. Im letzten Vorrundenspiel in der kommenden Woche müsste man dann gegen Russland gewinnen. Dann kommt es dann auf die Tordifferenz an und sowas. Das ist alles ziemlich unentspannt, das ist ziemlich nervig. Und deshalb ein Sieg heute Abend und dann sieht es wirklich sehr nach Viertelfinale aus.
Ein schönes Zitat des Trainers des TSG Hoffenheim, Julian Nagelsmann, der hat über Frauenfußball gesagt: Ich schaue das gern, weil es ein ehrlicherer Sport ist als Männerfußball. Frauen heulen viel weniger rum, liegen nie am Boden, da gibt es keine Verzögerung, kein Gejammer, da wird einfach gespielt, das gefällt mir. Was sagst du, echt so ein Unterschied zu den Männern?
Also im ersten Spiel sind mir tatsächlich solche Szenen nicht aufgefallen. Die gehen wirklich sehr, sehr fair miteinander um, sehr respektvoll, auch mit den Schiedsrichterinnen. Ich bin mal gespannt, wie es heute wird, denn ich habe ja anfangs gerade schon gesagt, die Italienerinnen sind da so ein bisschen anders drauf. Die sind ein bisschen nickliger als die anderen Mädels, die doch wirklich sehr gut erzogen sind. Die rotzen jetzt auch nicht wild hier auf den Rasen rum, wie man das kennt. Also bin gespannt, ob ich das heute auch noch so sagen kann. Ansonsten würde ich das, was Julian Nagelsmann formuliert hat, so unterschreiben bislang.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Die Redaktionskonferenz geht so langsam vorbei. Anke van der Weij, was machst du am Wochenende?
Ich stecke jetzt gleich in den Bus und fahre zum Koreaner. Da hat jeder so einen kleinen Holzkohlegrill auf dem Tisch und dann kann man sich so Sachen grillen, wenn man will. Da freue ich mich schon die ganze Woche drauf.
Du hast mich nicht gefragt, ob ich mitkommen soll.
Nee, es wird eher so ein Zweier-Ding.
Ist schon okay. Bei mir gibt es wahrscheinlich Brot mit Salami.
Und Butter.
Nee, Salami und Butter passt für mich nicht. Das ist eine andere Nummer. Das war's von uns. Mein Name ist Ralf Günther. Schönes Wochenende. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.